Wenn ich mir Ihre Person hier vorstelle, dann wäre das ein Grund für mich, darüber nachzudenken, ob ich in diesem Land weiter meine Heimat sehe.
Ja, wir erleben jetzt im März 2026 Geschichte und in wenigen Jahren wird man auf diese Zeit zurückblicken und das genau so einordnen.
Wenn wir, meine Damen und Herren, den Kampf um unsere Demokratie gewinnen wollen, dann müssen wir die Herzen wieder zurückgewinnen.
Wir werden unsere Kultur nicht Nationalisten und identitären Ideologen überlassen.
2,1 Millionen. Der Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von 2,1 Millionen. Ich bin Lena Bellon. Wir sind der Politik-Podcast im Wahljahr in Sachsen-Anhalt und wollen euch hier die ganze Vielfalt von Meinungen zur Wahl, zum Wahlkampf und zu allen möglichen Themen hier in Sachsen-Anhalt bieten. Und da fragen wir uns natürlich immer wieder, welche Gäste könnten wir dafür noch einladen, um eine neue und interessante Perspektive zu bekommen. Und so sind wir auf unseren heutigen Gast gestoßen. Nach Stationen bei der Welt, bei Cicero, bei der Berliner Zeitung arbeitet er seit 2024 für die Deutschlandredaktion der Neuen Zürcher Zeitung. Herzlich willkommen, Nathan Giewerzeff.
Vielen Dank, freut mich, dass ich da bin.
Wir wollen heute über Sachsen-Anhalt, über Ostdeutschland und über Wahlkampf und Demokratie sprechen. Wir steigen aber mal ein bisschen low ein. Nathan, du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass deine Großeltern eine Weile hier in Magdeburg gelebt haben und du deswegen auch als Kind öfter hier warst. Woran erinnerst du dich noch so am liebsten, was Magdeburg betrifft?
Also am liebsten habe ich so einige Erinnerungen im Kopf, wo man als Magdeburger vielleicht denken würde, naja, ist das so schön? Und zwar meine Großeltern haben in Olvenstedt gelebt und ich erinnere mich an die großen Spielplätze, die ich sehr gut fand und an die Datscha meiner Großeltern, die sie damals bewirtschaftet haben in Ottersleben und die wunderbare, fruchtbare Erde der Börde, wo man alles Mögliche eigentlich so hinwerfen konnte und da sind Pflanzen rausgewachsen. Das fand ich sehr schön. Natürlich aber auch, jetzt wo ich bei der Volksstimme bin, wir sind mit dem Auto über die Autobahn mal reingefahren nach Magdeburg und da gab es die große Volksstimme-Druckerei.
In Barleben.
Wo man, genau, wo man den Schriftzug gesehen hat.
Full Circle Moment quasi, jetzt sitzt du hier. Wir sind heute aber in Magdeburg und nicht in Barleben. Genau, also das war deine Kindheitserinnerung und jetzt guckst du natürlich auch heute auf Magdeburg, auf Sachsen-Anhalt. Wie erlebst du Magdeburg heute? Vielleicht auch auf den Wahlkampf bezogen, was fällt dir so auf?
Naja, natürlich die ganzen Wahlplakate. Also man merkt schon, dass hier was Wichtiges passieren wird. Jetzt gerade auf dem Weg zu eurer Redaktion bin ich vorbeigekommen, Wahlplakaten von FDP, SPD und AfD. SPD und FDP sehen so ein bisschen aus wie immer. Und bei der AfD, Ulrich Siegmund, ist mir dieser Slogan aufgefallen, alles ist möglich.
Der das klingt überwiegend,
so,
ja.
Genau, das klingt so ein bisschen nach Coach und Motivationstrainer. Nur hätte ich große Zweifel daran, ob wirklich alles möglich ist. Und auf einer weiteren Ebene, ob das damit vielleicht kein normales Versprechen gemeint ist, sondern vielleicht auch eine Drohung. Alles ist möglich. Wir kriegen alles hin, selbst gegen die, die wir nicht mehr in der Macht haben wollen. So, das wird die AfD wahrscheinlich zurückweisen, aber das sind so unterschiedliche Assoziationen, die mir durch den Kopf gehen.
Ja, da sind wir jetzt eigentlich schon tief drin im Thema. Du bist ja jetzt auch viel als Journalist in Sachsen-Anhalt unterwegs. Was siehst du, was hörst du, was beschäftigt dich so besonders auf das Land bezogen, auf die Wahl?
Ich finde Sachsen-Anhalt generell interessant, weil das ein Bundesland ist, in dem sehr viel politisch experimentiert wurde nach der Wende. Also ihr wart ja das erste Bundesland mit dem Magdeburger Modell, wo die Linkspartei eine Regierung gestützt hat. Das war eine Minderheitsregierung, die Linkspartei hat sie geduldet. Jetzt wirbt natürlich die CDU, SPD und alle anderen mit dem Slogan keine Experimente. Aber auch hier könnte ein Experiment zustande kommen, das die Bundesrepublik verändern könnte. Und zwar in dem Fall, dass die AfD im Landtag ab dem 6. September nach der Wahl die absolute Mehrheit bekommt und zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik ein Bundesland nach ihren Vorstellungen regieren kann. Das finde ich auf so einer politischen Ebene interessant. Und auf der Ebene im Gespräch mit Menschen als Reporter interessiert mich immer, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und zu verstehen, so was letztlich ihr Weltbild ist. Und es ist jetzt, ich meine nicht nur den typischen AfD-Wähler, sondern es gibt halt sehr, sehr viele Leute, die geprägt sind von, ganz pauschal gesagt, der Wendeerfahrung. Es gibt sehr viele alte Menschen. Sachsen-Anhalt ist ja das älteste Bundesland Deutschlands.
Genau.
Und entsprechend kommen da sehr, sehr viele Faktoren zusammen, die das zu einem besonderen Bundesland machen.
Ja, jetzt hast du ja gerade schon gesagt, du sprichst viel mit Menschen hier im Land. Wenn du jetzt ein Thema oder einen Themenkomplex benennen müsstest, was die Leute hier am meisten beschäftigt, was wäre das?
Ich glaube, den einen Themenkomplex gibt es nicht, weil es immer darauf ankommt, wie man fragt. Also wenn man zum Beispiel mit AfD-Wählern spricht, die sind fest davon überzeugt, dass die etablierten Parteien, die sie ja die Altparteien nennen, alles dafür getan hätten, um das Land zugrunde zu richten, dass sie keine gute Politik mehr für die Menschen machen würden und so weiter. Das ist ein sehr simples Weltbild, die AfD gegen alle anderen. Nun ist es aber so, dass in Sachsen-Anhalt die meisten Menschen ja wahrscheinlich nicht die AfD wählen werden und es auch nicht gemacht haben. Nicht alle sind gleichermaßen politisiert. Manche haben auch ganz andere politische Ansichten. Und da sind es die Sorgen des Alltags, die gerade sehr, sehr wichtig sind. Also was ich mitbekomme ist, viele haben ja diese Wendeerfahrung gemacht, wo sie ihre Arbeitsplätze verloren haben, wo die Treuhand kam, totaler Strukturbruch. Und sie befürchten, dass das jetzt nochmal kommen könnte. Es geht dabei natürlich um Themen wie zum Beispiel die Krise der Autoindustrie, die Krise der Chemiewerke in Leuna. So ganz übergeordnet im Alltag sind es dann auch Finanzsorgen, die die Leute umtreiben. Es ist die Angst vor dem Pflegenotstand, die Angst vor der Überalterung. Das ist ja das älteste deutsche Bundesland.
Genau.
Und aus meiner Sicht ergibt das alles kurz vor der Landtagswahl eine ziemlich explosive Mischung.
Ja, dass es eben so viele alltägliche Sorgen gibt, die so alle möglichen Leute betreffen. Du hast es gerade schon angesprochen, dass zumindest aus einer bestimmten Wählerschaft schon ein großes so Vertrauensproblem gegenüber der aktuellen Landespolitik oder etablierten Parteien besteht. Ist das das größere Problem, würdest du sagen, oder gibt es aus deiner Sicht ein AfD-Problem? Was ist für Sachsen-Anhalt prägender?
Ich würde sagen, in gewisser Hinsicht spielt beides eine große Rolle. Also das Besondere im Osten ist ja, dass es nicht so eine starke Parteienbindung gibt wie in bestimmten Gegenden Westdeutschlands, wo irgendwie ganze Rentnerkohorten immer nur die CDU oder SPD wählen. Inzwischen ist im Osten ja so, dass viele haben mal Linkspartei gewählt in den 90ern, PDS, dann später mal CDU, jetzt möglicherweise AfD. Ich glaube, es gibt so ein sehr großes Bedürfnis nach Zugehörigkeit, was die AfD vielen Menschen gibt. Es ist im Sinne von, es ist in Ordnung, dass du Deutscher bist, es ist in Ordnung, dass du vielleicht kein Abi hast, es ist in Ordnung, dass du die da oben nicht leiden kannst und uns wählst. Das ist natürlich so dieser Boden, auf dem die AfD das bewirtschaften kann, ist dieser Vertrauensverlust und der Rückzug der etablierten Parteien aus der Fläche. Also wo gibt es noch so viele Kreisgeschäftsstellen, CDU, SPD, FDP. Das ist das eine. Und das andere, was du sagst, das AfD-Problem. Ich hatte jetzt auch mit mehreren AfD-Politikern gesprochen. Ich habe zum Beispiel Hans-Thomas Tillschneider besucht in Querfurt, den ideologischen Vordenker der AfD. Und ich habe den Eindruck, ein Riesenproblem ist, das wird jetzt so langsam mehr an die Oberfläche gebracht, unter anderem durch den Spiegel zuletzt, das sind die engen Neonazi-Verbindungen, die die AfD hat. Beziehungsweise Verbindungen zu Leuten, die früher in inzwischen verbotenen Neonazi-Organisationen aktiv waren, wie zum Beispiel Heimattreue Deutsche Jugend. Wurde 2009 verboten vom Innenministerium aufgrund von Wesensverwandtschaft zum Nationalsozialismus. Da besetzen mehrere Leute relativ wichtige Posten in der Fraktion. Laurenz Notdurft zum Beispiel, der war einer der Anführer dieser Gruppe, ist Justiziar und gleichzeitig Ortsbürgermeister in Dessau-Roßlau. Und wenn man so jemanden wie Tillschneider fragt, sehen die kein Problem darin, die sagen, nach, das liegt doch so lang zurück und jeder hat eine zweite Chance verdient und so weiter und so fort. Sagen, im Prinzip ja, natürlich hat jeder eine zweite Chance verdient, aber nur, wenn er sich von seiner extremistischen Vergangenheit glaubhaft distanziert, wenn er sie aufarbeitet, wenn er um Verzeihung bittet bei denen, die er in seiner Zeit in so einer Organisation, denen er Schaden zugefügt hat, das sehe ich nicht. Also mein Eindruck ist, dass die AfD hier gezielt auf den Schulterschluss mit diesem Milieu setzt, vielleicht auch um ein paar Prozentpunkte extra rauszuholen. Früher hatten hier auch andere rechtsextreme Parteien ziemlich gute Wahlergebnisse vor der AfD. DVU hatte 1998, glaube ich, 12%, war das beste Wahlergebnis ihrer Geschichte. So, und das ist ein Riesenproblem aus meiner Sicht.
Ja, ich glaube, das sehen auch viele andere so, dass das ein Problem ist. Aber man muss ja auch sagen, das haben wir auch schon auf dem Podcast besprochen, dass ja für viele Wähler das gar nicht so ein Problem ist. Also man denkt immer so, boah, das ist jetzt irgendwie ein Skandal. Das ist was, was Menschen dann ja vielleicht zum Denken anregt, wo man sagt, boah, das weiß ich nicht, ob ich das jetzt, ob die regieren sollten. Aber irgendwie, ich glaube, für eine große Grundgruppe ist das gar nicht so ein Problem. Also das ist auch so eine Spaltung, dass viele sagen, boah, ganz schlimm, aber andere sagen, nö, das nehme ich in Kauf, das interessiert mich gar nicht oder stört mich nicht.
Ja, ich meine, wenn man das Ganze aus etwas mehr Distanz betrachtet, und ich schreibe ja hier für eine Schweizer Zeitung, das heißt, ich muss mir diese Distanz ein bisschen antrainieren, auch wenn ich Deutscher bin. Die AfD ist ein klassisches populistisches Phänomen, wie es das auch in sehr, sehr vielen europäischen Ländern gibt. Und wie ich vorhin gesagt habe, ich glaube, populistische Parteien schaffen es, Menschen, die in die etablierte Politik nicht mehr vertrauen, so ein Zugehörigkeitsgefühl zu geben. Also ich habe den Eindruck, die AfD in Sachsen-Anhalt, vor allem unter Ulrich Siegmund, inszeniert sich so als eine Art Mitmachbewegung. Der Siegmund, der zeigt sich nicht als irgendwie so Bürokrat, der irgendwelche Verordnungen jetzt durchsetzen möchte, sondern so einer von euch. Und es gibt gleichzeitig eine extreme Hilflosigkeit, sowohl bei den etablierten Parteien als auch bei sehr vielen Medien. Ich würde die NZZ auch zu den etablierten Medien zählen, im Umgang mit dem Populismus. Das heißt, viele sehen dann, aha, okay, ich würde sagen, es ist vielleicht unbewusst, aber viele sehen dann, vielleicht könnten wir sie jetzt damit kriegen. Vetternwirtschaftsaffäre, guck mal, ich würde auch sagen, wichtiges Thema. Oder Verbindungen in den Rechtsextremismus, schauen wir mal hier.
Ja, das meinte ich
und
eben.
Und dann
ja.
Werden aber manchmal Linien gezogen, die den Wählern aufstoßen und ich finde in gewissen Fällen auch zurecht. Also zum Beispiel wurde Als die AfD ihren Antrag im Landtag vor 2 Jahren eingebracht hat zum Bauhaus, wurde gesagt, naja, das ist ja in direkter Kontinuität der Nazis. So. Und da denken sich viele Wähler, ach, schon wieder diese Nazi-Keule. Präziser wäre aus meiner Sicht gewesen zu sagen, hier ist natürlich alles ein bisschen verwinkelt in diesem irgendwie geistigen System der neuen Rechten. Die beziehen sich zwar auf Vordenker aus den 20er Jahren, konservative Revolution, die Moderne abgelehnt hatten und so weiter. Aber sie haben natürlich trotzdem Bezüge in den Rechtsextremismus. Ich glaube, sehr, sehr oft stößt es den Wählern hier in Sachsen-Anhalt auf, dass sie eine mediale Berichterstattung sehen, die sie als Kampagne gegen die AfD aufnehmen. Und dann kommen sofort die Schutzreflexe. Nein, den kenne ich doch. Das ist doch ein ordentlicher Typ. Der ist doch kein Nazi. Korruption gibt's doch überall. Was wollt ihr eigentlich? Und da sehe ich halt so eine riesige Kluft, die sich auftut zwischen vielen Wählern und vielen Medien und etablierten Parteien.
Jetzt habe ich schon das Gefühl, dass du dich grundsätzlich hier, zumindest hier im Podcast, auch schon sehr AfD-kritisch geäußert hast. Aber in der NZZ hast du ja zum Beispiel auch geschrieben, dass so diese Aufregung von einer möglichen AfD-Regierung ein bisschen überzogen ist und dass sie vielleicht jederzeit auch an sich selber scheitern könnten, so deine These. Was meinst du damit genau?
Der Anlass für diesen Kommentar war eine Wortmeldung des thüringischen Innenministers Georg Mayer von der SPD. Der hat den Begriff des Staatsstreichs gebraucht. Im Kontext dessen, dass die AfD politische Beamte austauschen möchte. Und ich fand das in diesem Zusammenhang sehr unangebracht, weil letztlich so ziemlich jede Partei, die irgendwie strategisch denkt, politische Beamte austauscht. Das dürften in Sachsen-Anhalt jetzt nicht super viele sein, vielleicht eine dreistellige Zahl. So die Grünen zum Beispiel, die immer sich überlegt haben, wie können sie Politik umgestalten, haben das zum Beispiel auch gemacht. Insofern, das fand ich überzogen. Was meine ich mit dem Thema an sich selbst scheitern? Die AfD zieht ja hier so eine riesige Kulisse auf mit Versprechen, die alles Mögliche den Leuten irgendwie an den Mann bringen sollen. Wenn man sich das Wahlprogramm anguckt, ist es ja nicht nur dieser kulturpolitische Teil, der gerade viel Aufregung erzeugt. Wenn man sich anschaut, Pflege, Gesundheit, Rente, Industriearbeitsplätze, das sind extrem teure Wahlversprechen. Nichts davon ist wirklich gedeckt. Also es gibt, glaube ich, sogar eine Milliardenlücke. Das haben Ökonomen aus Halle ausgerechnet.
Habe ich auch letztens gelesen.
Und wenn man annimmt, dass die AfD dann auch noch so blöd wäre, sich mit dem Bund anzulegen und gegen bestimmte Bundesgesetze verstoßen würde, wenn es zum Beispiel um Asylrecht geht, wenn zum Beispiel es um innere Sicherheit geht und sie verbotene Informationen an wen auch immer weitergeben, seien es irgendwelche Gruppen aus dem Rechtsextremismus oder sogar Russland-Kontakte, wenn das passieren würde, wären die Gelder, die sie bräuchten, um ihr Wahlprogramm umzusetzen, die jetzt schon nicht da sind, wären dann erst recht weg. So. Und dann hätte die AfD ein extremes Problem. Ich meine, schauen wir uns mal das Personal an. Klar, es gibt Leute, die sicher ihre Arbeit mehr oder weniger vernünftig machen in der Fraktion und anderswo. Aber es gibt auch einfach sehr, sehr viele Freaks. Es gibt sehr viele Glücksritter, bei der Vetternwirtschaftsaffäre gesehen. Und ich habe große Zweifel daran, dass die AfD mit diesem Personal regierungsfähig ist.
Also gehörst du so ein bisschen zu der Gruppe, die immer sagen, also weil die gibt es ja, dieses Lager, das immer sagt, man muss sie einmal regieren lassen und dann würden auch alle anderen merken, dass sie scheitern, Dinge, die sie versprechen, gar nicht umsetzen können als Landesregierung zum Beispiel auch oder wegen fehlender Finanzierung. Gehörst du zu dem Lager, dass man so sagt, erstmal regieren lassen und dann scheitern sie selber? Oder?
Ich glaube, das wird früher oder später sowieso passieren. Also wenn ich in Sachsen-Anhalt leben würde, hätte ich wahrscheinlich wenig Lust drauf, dass sie regieren. Ich fände es theoretisch aber trotzdem interessant, so auch aus der Außenperspektive. So, ich bin aus Berlin gekommen, ich schreibe für eine Schweizer Zeitung. Das ist natürlich so eine Frage, die man sich als Journalist immer stellt. Was würde dann passieren? Ich glaube, was viele übersehen, ist aber, dass die Verfassungsordnung der Bundesrepublik sehr, sehr stabil ist und dass sie auch auf Fälle ausgerichtet wurde, in denen möglicherweise irgendwann mal eine Landesregierung Bundesrecht brechen könnte. Insofern glaube ich nicht, dass das, was die AfD sich in ihrem Wahlprogramm ausmalt, wir sind quasi der Dominostein, der dann die ganze Bundesrepublik verändern wird und dann wird die patriotische Wende in ganz Deutschland ankommen. Ich glaube nicht, dass das der Wirklichkeit entspricht.
Das denken aber viele.
Das denken viele und das denken natürlich auch viele, die Angst haben vor der AfD, dass genau das passieren könnte. Und ich hätte große Zweifel daran. Ich weiß natürlich nicht.
Aber es gibt natürlich auch eine berechtigte Angst. Also vor allem für manche Menschengruppen, würde ich sagen, ist es nochmal relevanter oder lebensnäher, Angst zu haben.
Ja, ich meine, in Sachsen-Anhalt ist es, soweit ich das übersehen kann, ein ähnliches Paradox wie in vielen anderen ostdeutschen Bundesländern. Es gibt hier einen relativ geringen Migrantenanteil oder Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund, die inzwischen Deutsche geworden sind. Trotzdem gibt es diese sehr, sehr starke Ausländerfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit, die natürlich auch von der AfD im Wahlkampf genutzt wird. Und dass diese Menschen Angst haben, kann ich sehr gut verstehen. Ich hätte letztens mit...
Oder Menschen, die Behinderungen haben zum Beispiel, oder queere Menschen, sind ja nicht nur Migranten, die, glaube ich, Angst haben müssen, ja?
Das stimmt. Ich glaube halt, Migration ist halt eines der großen Themen. Und bei anderen Themen kann die AfD natürlich sagen, naja, Dass wir zum Beispiel Inklusion in Schulen kritisieren, ist ja auch im Interesse. Zum Beispiel behinderte Kinder, weil die oft nicht mitkommen. Es gäbe ja auch Studien, die das zum Teil belegen würden. Was ich bei der AfD wirklich extrem finde, ist dieser Hass auf die Regenbogenfahnen und alles, was irgendwie so die queere Community, LGBTQ und so weiter symbolisiert. Also ich glaube, es gibt natürlich bei vielen Menschen irgendwie so einen gewissen Grundkonservatismus und Unbehagen, dass sich fragen, ja, kann ja jeder privat leben, wie er will, aber muss das jetzt in der Öffentlichkeit sein und so weiter. Aber so bei gewissen Leuten in der AfD, zum Beispiel bei Til Schneider, ist es quasi so ein religiöser Inbrunst, so, der schreibt, das ist ein satanisches Symbol, sinngemäß.
Ja, wie du, das ist einfach purer Hass.
Also, ich meine, Hass ist ebenso eine zulässige Emotion wie auch andere. Die Frage ist nur, was am Ende politisch daraus folgt.
Ja, und was das für Konsequenzen für die Menschen dann hat.
Und ich meine, die Frage in dem Fall ist zum Beispiel auch, man sieht, wie Neonazis im ganzen Osten die ganze Zeit CSD stören. In Sachsen-Anhalt gab es das wahrscheinlich auch.
Ja, jedes Jahr.
Was wird denn eine AfD-Landesregierung in diesem Zusammenhang bedeuten? Wie wird die Polizei dann arbeiten? Ich unterstelle mal der Polizei, dass sie sich immer in Richtung Gesetz hält. Und dass sie eine politisch neutrale Sicherheitsbehörde ist. Ich vermute, das wird sie auch weiter sein. Aber es werden sich natürlich auch Fragen stellen. Je nachdem, wer Innenminister sein wird zum Beispiel. Welche Weisungen werden da kommen? Im Wahlprogramm steht vieles drin, aber diese Dinge zum Beispiel nicht.
Viele Menschen sagen ja auch, es geht nicht um den großen Verfassungsbruch durch die AfD, sondern eher um kleine mögliche, also Entscheidungen einer möglichen Regierung. Was hältst du von der Sorge?
Ich finde, das ist eine genauere, präzisere Beobachtung, wenn man sich die Strategie der AfD in Sachsen-Anhalt anguckt. Also, dass die AfD nicht jetzt es auf den ganz großen Verfassungsbruch anlegt, sondern dass sie guckt, welche Freiräume und Grauzonen kann sie nutzen. Im Wahlprogramm fällt zum Beispiel ein Satz, der aus meiner Sicht sehr aufschlussreich ist. Da geht es zwar nur um die Kulturpolitik, aber da schreibt wahrscheinlich Til Schneider, der das Wahlprogramm ja größtenteils verfasst hat, dass die Kulturpolitik Orbáns ist sinngemäß Ziel und Ansporn zugleich. Viktor Orbán war ja der Ministerpräsident von Ungarn, wurde ja letztens abgewählt. Und er hatte das, also war auch eine rechtspopulistische Partei, und er hat es geschafft, das bestehende ungarische Rechtssystem nicht direkt irgendwie vom Kopf auf die Füße zu stellen, sondern Schritt für Schritt so umzubauen, dass er sozusagen im Kulturbereich, aber auch im politischen Bereich, in der Justiz, eine Art rechte Hegemonie herstellen konnte. Natürlich hat er auch andere Dinge gemacht, die von einer gewissen politischen Klugheit zeugen. Bei der AfD hätte ich da meine Zweifel, ob sie das kann. Er hat die EU 16 Jahre lang mehr oder weniger ausgetrickst, irgendwie zwischen Ost und West Spielchen getrieben. Aber dieser Bezug auf Orbán ist für mich tatsächlich ganz aufschlussreich, weil das ein Modell ist, an dem sich die AfD auch in
Sachsen orientiert. Auch dieses Stück für Stück meinst du, dass man so immer an den einzelnen Stellschrauben dann Stück für Stück an sein Ziel kommt, das man sich vorstellt?
Genau, aber eben im Rahmen der Verfassung. Und ich glaube, das ist nun mal charakteristisch für eine liberale Demokratie wie die deutsche, dass sie natürlich nicht alles von vornherein so abdichten kann, dass auf jeden Fall ausgeschlossen ist, dass jemand das irgendwie kapern könnte. Und genau darauf sieht es aus meiner Sicht die AfD ab.
Wir hatten hier im Podcast auch schon Anne Hennig von der Zeit zu Gast. Also wenn euch das interessiert, hört gerne mal rein, gibt es auch eine Folge. Und sie hat zum Beispiel gesagt, dass eine AfD-Regierung auch ohne diesen großen Verfassungsbruch halt erheblichen Schaden anrichten könnte durch eben Ministerbesetzungen oder den Umbau von Behörden, Streichung von Fördermitteln oder gerade so im Bildungs- und Kulturbereich ja auch. Was denkst du über diesen Aspekt?
Das ist eine Sorge, die sehr berechtigt ist und die aus meiner Sicht auch realistisch ist. Also solche Programme wie zum Beispiel Demokratie leben sind aus meiner Sicht ein zweischneidiges Schwert. So, ich sehe es auch kritisch, dass viele der Vereine, die dort gefördert haben, so eine linke Schlagseite haben, weil aus meiner Sicht müsste das irgendwie mehr oder weniger politisch gleichmäßig sein. Es ist nicht extremistisch, aber so, dass es mehr oder weniger die Vielfalt widerspiegelt, die es im politischen Wettbewerb gibt. Und natürlich auch nicht nur im politischen Wettbewerb, es geht ja auch viel um gemeinnützige Vereine, die in der Fläche alles Mögliche machen. Was die AfD allerdings möchte, ist ein patriotisches Bekenntnis zu Deutschland.
Ja, für die Vereine, die gefördert werden sollen.
Genau.
Vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer, die das jetzt nicht so im Detail wissen, gibt es ja eben diese Idee, dass man eine patriotische Erklärung unterschreiben muss als Verein, um dann Fördermittel zum Beispiel zu bekommen.
Auch die Kunst soll vorwiegend nur noch nach der Maßgabe gefördert werden, dass sie der deutschen Identitätsfindung dient. So, das sind alles Hürden, die die AfD einbauen möchte, um das, was sie als quasi linke Übermacht zum Beispiel im Kulturbetrieb wahrnimmt, durch eine rechte zu ersetzen. Sie behaupten natürlich, nein,
also
nein.
Also auch nicht neutral, so wie wir sie es immer gerne vorwerfen.
Genau, also sie behaupten immer, nein, nein, uns geht es ja nur darum, quasi Neutralität wiederherzustellen, dass alles wieder normal ist und Patriotismus ist ja auch normal und das ist nicht kontrovers. Aber ich glaube, es geht halt letztlich darum, in diesen Bereichen die Hegemonie zu erlangen. In der Sicherheitspolitik, gerade wenn es um Polizeibehörden und so weiter geht, finde ich es ehrlich gesagt schwierig zu spekulieren, was wie wann passieren könnte. Beispiel Verfassungsschutz. Ulrich Siegmund sagt ja, wenn ich mich richtig erinnere, letztens, dass ja man wolle sich ergebnisoffen die Zukunft dieser Behörde ansehen. Mhm. Aus meiner Sicht wäre es fast schon besser, wenn die AfD das, was sie immer wieder mal irgendwie andeutet, ja, wir schaffen ihn ab, wenn sie das tut, als wenn sie zum Beispiel den Verfassungsschutz instrumentalisieren würde, damit der dann alle möglichen irgendwie links angehauchten, sonst wie harmlosen Vereine beobachtet oder auf welche Weise auch immer in ihrer Entfaltung einschränkt. Mhm. So, da gibt es viele offene Fragen.
Ja.
Die Gefahr sehe ich aber auch.
Und hast du so selber so eine rote Linie, wo du sagst, ab dem Punkt ist die Gefahr für demokratische Institutionen real? Also ist der schon erreicht oder wo siehst du da eine rote Linie?
Die rote Linie ist für mich eben die Verfassung. So, also wenn es Verfassungsbrüche gibt, wenn, wie man das ja in der AfD jetzt recht lang gesehen hat, wenn gewisse Leute davon träumen, Stichwort Remigration, Millionen Menschen aus Deutschland loswerden zu wollen. So, die könnte natürlich sagen, nee, wir meinen ja nur die ausreisepflichtigen Ausländer. Den gibt's aber nur 200.000.
Mhm.
Also das ist so dieses offene Flirten mit einem im übergeordneten Sinne Rassedenken. Mit der Vorstellung, dass Deutschsein sich quasi nur von der Abstammung herleitet. Und dass wer andere Wurzeln hat als ethnisch Deutsche nicht dazugehört. Das ist aber zum Glück nicht nur meine rote Linie, sondern das ist auch die rote Linie, die die Verfassung setzt. Und das ist eine sehr wichtige Frage aus meiner Sicht, auch für die AfD in Sachsen-Anhalt.
Jetzt hast du ja auch kritisiert, dass AfD-Kandidatinnen und Kandidaten bei so demokratischen Prozessen ausgegrenzt werden, zumindest teilweise. Warum hältst du das für problematisch, obwohl du dich ja jetzt hier, denke ich, schon auch oft sehr kritisch positionierst gegenüber einzelner Kandidaten oder der Partei generell?
Ich glaube, das eine widerspricht dem anderen nicht unbedingt. So, ich sehe das eher aus so einer demokratietheoretischen Sicht kritisch. Inzwischen finde ich so, wenn man sich die jetzigen Umfrageergebnisse anguckt der AfD, ist diese ganze Brandmauerdebatte mehr oder weniger abgefahren. Also für den Fall, dass die AfD könnte ja wahrscheinlich allein regieren, dann bräuchte sie gar keine Bündnispartner mehr. Angenommen, dass sie die Mehrheit gewinnt natürlich. Was ich mich aber rückblickend frage, wie auch viele meiner Schweizer Kollegen, wäre es nicht klüger gewesen, die AfD, als sie noch nicht so stark war, im Bund, möglicherweise aber auch in Sachsen-Anhalt, wo sie, muss man fairerweise sagen, immer extremer war, einzubinden in bestimmte politische Prozesse, sei es im Landtag, sei es in den Kommunalparlamenten, wo das aber, soweit ich weiß, auch längst geschieht, weil man keine andere Wahl mehr hat, damit diese Partei sich entscheiden muss, will sie regieren, ist sie bereit, die Verrückten, die Extremisten dafür an den Rand zu drängen oder sogar rauszuwerfen, ist sie bereit, Verantwortung zu übernehmen.
Welchen Vorteil hätte das jetzt aus deiner Sicht?
Das hätte möglicherweise bewirken können, dass die Partei die irrsten, extremistischsten, rechtsradikalsten Elemente möglicherweise unschädlich gemacht hätte. Vielleicht auch nicht, aber auch dann hätte sie sich entlarvt. Wenn sie gezeigt hätte, nein, es ist uns alles egal.
Also traust du quasi der Wählerschaft zu, dass sie das dann so erkannt hätten und dann gesagt haben, nee, dann doch nicht mehr, oder?
In dem Fall ist es, glaube ich, weniger eine Frage der Wählerschaft als einfach der parlamentarischen Prozesse. Und erst in einem nächsten Schritt hätten möglicherweise die Wähler die Konsequenz daraus gezogen, will ich jetzt dieser Gurkentruppe mein Land anvertrauen oder nicht? Ich spreche noch von einem frühen Stadium der Existenz der AfD. Das war ja so, dass, wenn man sich demoskopische Erhebungen anguckt, haben so ungefähr noch bis vor so 4-5 Jahren die meisten AfD-Wähler angegeben, sie wählen aus Protest.
Mhm.
Auch im Osten. Inzwischen wählen die meisten aus Überzeugung. Das heißt, die AfD hat es geschafft, ein Milieu zu kultivieren und aufzubauen, das ganz andere Medien konsumiert, also Medien aus dem rechten Vorfeld, und das ein Weltbild hat, das sich wahrscheinlich in Teilen überschneidet mit CDU, BSW, vielleicht sogar Linkspartei, aber das eben genuin der AfD zugeordnet ist. Aus meiner Sicht hätte man es zumindest versuchen können.
Ich habe jetzt schon eine Idee, was du auf die Frage antwortest, aber ich würde dich gerne fragen, was aus deiner Sicht wirksamer gegen extremistische Positionen ist? Verbote und Ausschüsse oder politische Konfrontation und Wettbewerb?
Ich bin immer für den Wettbewerb. Also,
das dachte ich mir schon fast.
Wir sind eine liberale Zeitung und das betrifft sowohl den wirtschaftlichen Teil als auch den politischen, dass wir sagen, Wettbewerb ist immer die beste Lösung.
Also genau, also du hast das jetzt quasi auf deine Berichterstattung bezogen, oder?
Das ist
oder allgemein, auch weil ich meine, es gibt ja auch Menschen, die ein Verbot der Partei fordern zum Beispiel oder einen Ausschluss aus.
Ich finde, es im Prinzip richtig und nachvollziehbar, dass in Deutschland die Institution des Parteiverbots gibt. Nur gibt es sehr, sehr hohe Hürden. Und die aus meiner Sicht auch zu Recht. Es gibt ja Leute, die auch das kritisieren und sie sagen, naja, sollen wir warten, bis die AfD dann irgendwie Menschen aus dem Land rausschmeißt oder wie auch immer. Ich finde es aber gut, dass diese Hürden so hoch sind, weil das im Grunde der schmerzhafteste, krasseste Eingriff in den Parteienwettbewerb wäre. Es gab ja nur zwei Verbote bislang in der Geschichte der Bundesrepublik. Einmal von der SAP, Sozialistische Reichspartei, stand in direkter Nachfolge zur NSDAP, war weg. Dann die KPD in den 50er Jahren, wurde offensichtlich aus Moskau gesteuert. Natürlich gab es auch damals irgendwie Linke, die das Verbot ganz schrecklich fanden, aber so, das war damals die Situation. Also offensichtlich verfassungsfeindliche Parteien. Die AfD, finde ich, bewegt sich immer noch in der Grauzone. Es ist eine recht populistische Partei, die in Teilen rechtsextrem ist.
Zum Beispiel hier in Sachsen-Anhalt.
Zumindest nach Ansicht des Verfassungsschutzes, und es gibt viele Kandidaten, auf die das aus meiner Sicht auch zutrifft. Nur dann wäre das aus meiner Sicht vergeblich, das anzustrengen, dieses Verfahren. Das würde das Vertrauen in demokratische Prozesse, das sowieso schon angeschlagen ist, noch weiter erschüttern. Und dann hätte man wirklich einen sehr, sehr tiefen Graben zwischen den unterschiedlichen politischen Lagern im Land.
Ich habe gerade schon gesagt, wir hatten natürlich schon zahlreiche andere Gäste hier. Wir wollen noch mal ein bisschen über die Brandmauer sprechen. Du hast es auch vorhin schon kurz angeschnitten. Wir hatten unter anderem Paul Ronsheimer hier. Und er hat gesagt, dass die Debatte über die Brandmauer nach der Wahl mit neuer Wucht zurückkommen wird. Teilst du diese Einschätzung oder denkst du anders darüber?
Im Prinzip, ich kann mir vorstellen, wie er es gemeint haben könnte. Im Prinzip habe ich ja vorhin gesagt, die ganze Brandmauergeschichte könnte sich von alleine erübrigen. In Sachsen-Anhalt im Parlament. Aber ich glaube, der eigentliche Crashpunkt kommt dann gerade erst auf die CDU zu, weil sie dann merkt, wir sind sogar zu klein geworden, um für die AfD als Partner in Frage zu kommen. Wie gehen wir damit um? Und ich vermute, dass, also man kann alle möglichen Prognosen anstellen, aber ich halte es schon für realistisch, dass die CDU auf die ein oder andere Weise auseinanderfliegen könnte nach dieser Wahl. Wenn es keine absolute AfD-Mehrheit gibt und es Abweichler gäbe, die Siegmund zum Ministerpräsidenten wählen, würde die CDU auseinanderfliegen. Und wenn sie so weit schrumpft, dass sie keine Rolle mehr wirklich spielt, gäbe es auch eine extreme Krise. Ich meine, die CDU, die hat ja im ganzen Osten nach der Wende sensationelle Wahlergebnisse geholt. Und der Anspruch, eine gesamtdeutsche Partei zu sein, kommt ja auch aus der Zeit. Ich meine, die Wurzeln der CDU kennen wir ja. Rheinland, ehemalige Zentrumspartei, in der Adenauer eine Rolle gespielt hat. Das heißt, die CDU würde dann wahrscheinlich zusammenschrumpfen auf ihr westdeutsches Kernland. Und sollten irgendwelche CDU-Politiker versuchen, auf die AfD zuzugehen, auch wenn es aus meiner Sicht dafür zu spät ist, so jemand wie Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen, der wahrscheinlich niemals eine Wahl in Sachsen-Anhalt gewinnen würde, aber die werden das natürlich nicht mittragen. Das heißt, die CDU steht irgendwo zwischen Pest und Cholera. Entweder sie arbeitet nach der Wahl, sollte sie die Wahl mit Ach und Krach irgendwie mit einem halbwegs guten Ergebnis hinkriegen, entweder sie arbeitet mit den Linken zusammen und muss dann ihre Position weiter aufweichen.
Das würde ja auch zu einer Spaltung in der Partei führen, würde ich jetzt mal diagnostizieren.
Zumindest zu großem Unmut, möglicherweise auch zu einer Spaltung. Oder es gibt eine Öffnung nach rechts und auch dann würde die Partei auf die eine oder andere Weise auseinanderfliegen.
Also du sagst, diese ganz deutliche Abgrenzung, die ja auch immer wieder von der CDU hier betont wird, ist nicht mehr so lange durchzuhalten, sagst du? Also weil sie haben ja die Abgrenzung sowohl nach rechts als auch nach links. Aber
ja, es ist einfach zahlenmäßig nicht mehr zu halten. Also interessant finde ich auch, so in Deutschland sind wir ja nicht die Einzigen, die eine Brandmauerdebatte führen. In Frankreich wird zum Beispiel oft so eine Metapher gewählt von einem Damm. Mhm. Und die Franzosen fragen sich, okay, warten wir, bis das Wasser über diesen Damm schwappt und ihn zum Brechen bringt? Oder bohren wir quasi so kontrolliert Löcher rein oder... Das muss man natürlich nicht machen. Es gibt natürlich schon Schleusen. Öffnen wir die Schleusen, damit kontrolliert Wasser rausgelassen wird und man das irgendwie so im Gleichgewicht halten kann. Und aus meiner Sicht ist es nicht klug gewesen von der CDU, das nicht mal zu erwägen, zu versuchen. Es gab ja unterschiedliche Vorschläge.
Was für Versuche hättest du da dir gewünscht oder was denkst du, wäre klug gewesen?
Also es ist ja so, dass Jens Spahn zum Beispiel, der inzwischen nicht mehr Fraktionsvorsitzender von CDU und CSU im Bundestag ist, der hatte ja gesagt vor einiger Zeit, ein, zwei Jahren, dass man zum Beispiel der AfD im Bundestag die Vize-Ausschussvorsitze überlassen sollte, weil es parlamentarische Gepflogenheit ist. Er hat argumentiert, nicht weil er sagt, irgendwie, das sind alles tolle, kompetente Leute, sondern weil es darum geht, das Vertrauen in parlamentarische Prozesse zu pflegen und es nicht zu erschüttern. So, die AfD kann sich natürlich immer hinstellen und sagen, wir sind das Opfer, wir werden ausgeschlossen, alle anderen sind gemein zu uns.
Das ist ja das Narrativ, das sie pflegen.
Ja. Nur wird dieses Narrativ ja die ganze Zeit bestätigt durch diesen Ausschluss. Und aus meiner Sicht gibt es oder hätte es Möglichkeiten gegeben, die keine Koalition gewesen wären, die auch nicht unbedingt irgendwie eine indirekte Zusammenarbeit gewesen wären, mit diesem Problem umzugehen. Also der CDU-Historiker Andreas Rötter hatte ja dieses Modell der roten Linien geprägt, dass man sagt, Westbindung, NATO, freie Marktwirtschaft, Grundgesetz und so weiter, das sind rote Linien. Und wer von der AfD bereit wäre, damit zusammenzuarbeiten, mit dem könne man möglicherweise reden. Aber das sind aus meiner Sicht inzwischen schon so Debatten aus der Vergangenheit.
Also eher so Vorhaben und nicht, also eine Brandmauer nicht gegenüber der Partei, sondern ein gewisser Vorhaben, dass man sagt, die würde man nicht teilen und andere vielleicht schon. Oder was meinst du jetzt?
Genau.
Also so wie es jetzt zum Beispiel in Kommunalpolitik ja manchmal schon gemacht wird.
In,
ne?
Sachfragen.
Das muss man sagen, dass auch im, ne, im Magdeburger Stadtrat oder so gibt es diese gemeinsamen Entscheidungen ja schon, dass zum Beispiel CDU und AfD zusammen etwas auf den Weg bringen oder so. Also das gibt es ja
genau.
Schon.
Also das ist, in der Kommunalpolitik ist es längst Realität, weil man keine anderen Mehrheiten mehr finden kann. Und im Landtag könnte man wahrscheinlich sogar an einen Punkt kommen, wo das Thema gar nicht mehr relevant ist durch eine Alleinregierung.
Hm. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die sehr laut gegen diese Option sind, ne? Kannst du das auch verstehen, dass man sagt, das ist so extrem, dass man als demokratische Partei sich da nicht hinbegeben darf?
Diese Angst verstehe ich natürlich. Man hat auch gesehen, dass es immer wieder große Proteste gab, auch auf dieser Grundlage. Zum Beispiel Anfang 2025, als die CDU im Bundestag und CSU mit der AfD einen Antrag durchbekommen haben zur Migrationspolitik.
Zum Beispiel, ja.
Ich würde aber trotzdem sagen, so kann man nicht sich diesen Moment des Skepsis irgendwie aufrechterhalten, dass man sagt, ja, könnte es aber vielleicht auch an diesem Ausschluss liegen, dass die AfD so stark geworden ist über die Jahre. Also das ist ja schon ziemlich krass, dass diese Partei, die jetzt wenn existiert, dass die noch nie irgendwo regiert hat. Der erste AfD-Landrat im Osten wurde ja auch erst vor wenigen Jahren ins Amt gewählt.
Ein Bürgermeister gibt es auch in Sachsen-Anhalt.
Genau, also die AfD konnte sich hinter dieser Brandmauer extrem gemütlich machen. Und diese Konstellation, dieser Ausschluss vom Parteienwettbewerb, alle diese Dinge, die haben sie nicht in die Situation gebracht, dass sie sich entscheiden musste, übernehme ich Verantwortung oder mache ich hier irgendwie so eine Irrenparade.
Mhm.
Das heißt, so hinter dieser Brandmauer hattest du eine AfD, die ist dieser Versuchung natürlich auch nicht widerstanden.
Die konnte stark werden dort, sagst du?
Die konnte dadurch stark werden und sie konnte dieser Versuchung einfach nachgeben, sich immer weiter ins Abseits zu radikalisieren.
Mhm. Gibt es so Szenarien für Sachsen-Anhalt, wo du sagst, die wären in 5 Jahren realistisch, aber da bricht jetzt gerade noch keiner offen aus? Hast du deine Vision?
Also ich hatte ja Viktor Orban aus Ungarn angesprochen, den früheren Ministerpräsidenten. Und ich finde, sollte der AfD in die Macht kommen, könnte es so ein ähnliches Szenario sein wie zum Beispiel in Ungarn oder auch in Polen, wo es lange eine rechtspopulistische Regierung gab. Also eine extreme politische Aufspaltung in links und rechts, der Versuch auf Justiz, innere Sicherheit, Bildung und so weiter ideologisch Einfluss zu nehmen. Also lässt sich das Sachsen-Anhalt dann ein extrem irgendwie gespaltenes Bundesland ist, möglicherweise aber auch, dass sich die Wirtschaftskrise, die es hier schon gibt, noch weiter verschärfen könnte. Weil wenn man sich den wirtschaftlichen Teil des AfD-Wahlprogramms anguckt, das ist so ein bisschen das Versprechen, ja, wir holen so ein bisschen die irgendwie guten, in dem Fall eher westdeutschen 50 Jahre zurück, wo jeder ein Eigenheim wird und so weiter, das ist nicht realistisch. Also aus meiner Sicht hat auch die AfD keine Antworten auf diese Krise und die könnte sich halt natürlich noch weiter zuspitzen.
Hm. Jetzt bist du ja auch Journalist. Wenn du morgen ein TV-Duell zwischen Ulrich Siegmund, dem AfD-Spitzenkandidat, und Sven Schulze, dem CDU-Spitzenkandidat, moderieren würdest, welche Frage würdest du auf jeden Fall stellen, damit sie den Kern der Wahl trifft?
Ich würde wahrscheinlich tatsächlich auch auf das Thema abheben, das ich gerade angesprochen habe. Also die wirtschaftlichen Perspektiven Sachsen-Anhalts, die demografischen Probleme. Nicht, weil Siegmund da überhaupt keine Ahnung hat. Aber ich glaube letztlich, dass sich möglicherweise nicht unbedingt die Wahl am Fachpolitischen entscheidet, aber der politische Erfolg entscheidet sich daran. Und ich finde, dass die Wähler Anspruch darauf haben, zu erfahren, was die Leute mit ihrem Land vorhaben.
Also gibt es so eine konkrete Frage, die du formulieren würdest?
Das zum Beispiel, Herr Siegmund, wie wollen Sie mit dem Pflegenotstand umgehen?
Also, und an Sven Schulze die gleiche Frage?
An Herrn Schulze auch. Herr Schulze hatte aus meiner Sicht, also hat er den Ruf eines guten Fachpolitikers, der wird das wahrscheinlich rauf und runter deklinieren können. Und was macht Siegmund? Ich habe letztens ein Video von ihm gesehen auf Twitter, wo er quasi so sozialistische Versprechen aufmacht. Wir werden jetzt in jede Gemeinde, jeden Landkreis irgendwie ein staatlich finanziertes Krankenhaus bringen, Vollversorgung und so weiter. Ja, von welchem Geld?
Hm. Das ist, was du ja am Anfang schon angesprochen hast, diese Versprechen, die gar nicht finanziell gedeckt sind.
Ich meine, natürlich, so jemand wie Siegmund hat den Vorteil, dass er sagen kann, naja, der Bund hat ja auch Rekordschulden aufgenommen und das Geld ist kein Problem. Eine Wahlentscheidung kann man jetzt nicht durch irgendeinen Faktencheck jetzt grundsätzlich verändern. Aber die Leute, die Wechselwähler, auf die es jetzt wahrscheinlich ankommen wird, ist ja wahrscheinlich ein sehr, sehr kleiner Bruchteil an Prozentpunkten, falls die kleineren Parteien auch nicht reinkommen. Ich finde, zumindest sie sollten sich auf dieser Grundlage irgendwie eine Meinung bilden können.
Du bist ja jetzt viel in Ostdeutschland unterwegs, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Was denkst du, was sollten Menschen, die nicht in Sachsen-Anhalt leben, vor der Wahl über Sachsen-Anhalt wissen? Was wäre dir wichtig?
Ja, wir hatten jetzt ja viel über die Probleme Sachsen-Anhalts gesprochen. Also Wirtschaft, Pflege, Wendeerfahrung und so weiter. Aus meiner Sicht, ich kenne Sachsen-Anhalt, habe ich ja erwähnt, ein bisschen durch meine Kindheit. Ich war immer wieder hier. Sachsen-Anhalt ist ein Bundesland mit extrem reicher Geschichte und natürlich eine Kultur, die auch daran angeschlossen ist. Also es gibt ja im Westen sehr oft das Klischee vom Osten, ach ja, das sind ja irgendwie so die Abgehängten irgendwie mit den Dorfnazis. Sachsen-Anhalt ist sehr viel mehr. Also ich erinnere mich als Kind, in Magdeburg irgendwie waren wir im Dom oder auch im Landesmuseum und dann sieht man die ganze Geschichte irgendwie von Otto dem Großen bis zum Bauhaus und darüber hinaus. Also ich glaube, eine Botschaft jetzt jenseits allein des Politischen ist einfach, wie viel es hier gibt an sehr, sehr wichtigen kulturellen und historischen Städten und wie wichtig es ist, das zu erhalten.
Für jeden Gast, der zu uns kommt, haben wir ein kleines Abschlussritual bei uns im Podcast. Wir stellen dieselben drei Fragen an alle, die hier zu uns kommen und haben da auch schon eine sehr schöne Sammlung an Zitaten zusammenbekommen. Bestenfalls kannst du dich da jetzt einreihen. Die erste Frage ist, was sind für dich die entscheidenden Themen in der knappen Zeit jetzt noch bis zur Wahl?
Da erwischst du mich vielleicht auf dem kalten Fuß, weil ich glaube, dass wahrscheinlich die meisten Wähler schon ihre Entscheidung getroffen haben. Aber natürlich geht es sehr viel um die Frage letztlich, bleibt Sachsen-Anhalt ein mehr oder weniger liberales Bundesland oder wird es autoritär? Ich glaube, das ist eine Frage, die sich sehr viele stellen, die sich noch nicht entschieden haben. Und das ist eine Frage, die auf sehr, sehr vielen Gebieten relevant ist. Von der Kulturpolitik bis zum Thema innere Sicherheit, Justiz und so weiter. Ja, ihr hattet ja auch Dieter Haller vorhin hier letztens im Podcast,
ja,
der sich zum Beispiel davor fürchtet, dass die AfD Sachsen-Anhalt gerade auch beim Thema Kunstfreiheit autoritär umbaut. Ich glaube, überhaupt diese ganze Frage Freiheit oder Autoritarismus wird bei vielen jetzt sehr relevant sein.
Zweite Frage, ist das für dich eine Schicksalswahl?
Schicksalswahl ist für mich so ein etwas abgedroschener Begriff, weil sich nicht das Schicksal der gesamten Bundesrepublik daran entscheiden wird, aber es in dieser Wahl könnten schon die Weichen gelegt werden für die nächsten 5 bis 10 Jahre, auch auf Bundesebene. Und insofern ist es eine sehr wichtige Wahl.
Dritte und letzte Frage an dich. Wo steht nach deiner Einschätzung Sachsen-Anhalt am Ende dieses Jahres?
Ich glaube, so rein von den Kennzahlen her, gerade wenn man die Wirtschaft, Demografie und so weiter anguckt, wird sich nicht viel verändern. Aber ich vermute, die politische Stimmung wird ein Stück weit mieser sein. Allein schon durch die Zuspitzung, die wir jetzt im Wahlkampf erleben und aber auch nach der Wahl. Wir haben über den Druck auf die CDU gesprochen. Wir haben über die AfD gesprochen, die überhaupt nicht an Kompromissen interessiert ist. Also letztlich haben wir zwei Lager. Das finde ich auch so erstaunlich in dieser Wahl. Es geht bei dieser Wahl ja nicht bloß um die individuelle Wahlentscheidung, die Frage, wer vertritt meine Interessen, sondern gewisse Leute wählen gewisse Parteien, damit andere Parteien ausgeschlossen werden. Es gibt das taktische Wählen von links, was zum Beispiel auch diese Kampagnenorganisation Campback unterstützt, aus meiner Sicht auch demokratietheoretisch sehr merkwürdig. Und es gibt das taktische Wählen von rechts. Unbedingt absolute Mehrheit. Nicht mal Stimmen des BSW. Wir ziehen alles durch. Und das ist aus meiner Sicht, wenn wir über das Ende des Jahres sprechen, so die große Frage, werden die Leute noch dazu in der Lage sein, aus diesen unterschiedlichen politischen Lagern überhaupt noch miteinander zu reden? Wird es Kompromissbereitschaft geben? Wird es irgendwie ein Bemühen geben, jenseits reiner Parteipolitik zu gucken, was ist das Beste für dieses Bundesland? Das wäre zumindest der Worst Case. Im besseren Fall wird es nicht so sein, aber wir werden sehen.
Nathan Giewerzer, vielen Dank für das Gespräch. Wir sind schon am Ende. Dankeschön, dass du da warst.
Hat mich auch sehr gefreut.
Das waren 2,1 Millionen. Danke euch fürs Zuhören. Wir sind der Politik-Podcast von NZ und Volksstimme in diesem wichtigen Wahljahr hier in Sachsen-Anhalt. Ihr bekommt bei uns die wichtigsten Informationen rund um diese wichtige Landtagswahl. Wie ihr merkt, auch verschiedene Positionen. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns, empfehlt uns weiter an Menschen, die auch sehr interessiert sind, die vielleicht noch eine Wahlentscheidung treffen müssen. Schickt uns gerne mal weiter, schreibt uns auch gerne Anregungen an podcast@volksstimme.de. Oder ihr könnt natürlich auch gerne Kommentare hinterlassen bei Spotify, Apple oder YouTube. Danke euch fürs Zuhören. Das Team hinter dem Podcast sind die 4 Hosts, Elisa Schulz, Max Hunger, Jan Schumann und ich, Lena Bellon. Redaktion Frank Rogulis, Mitarbeit Frank Krause, Till Gerloff, Anne Holzki und Gregor Rittelmeier. Grafik Tobias Büttner.